Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist um. Es wurde in dieser Woche unheimlich viel gespielt auf ganz vielen verschiedenen Turnieren. Es sind vielleicht gar nicht so die ganz großen Geschichten in dieser Woche herausgekommen, weil doch viele Spielerinnen und Spieler, was so die Elite angeht, ja nochmal so ein bisschen in die Pause gehen, sich nochmal ein bisschen ausruhen auch teilweise, bevor es dann jetzt in die beiden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami geht. Trotzdem haben wir das eine oder andere zu besprechen und das mache ich heute mit Henrike. Hallo.
Hallo, Daniel.
Ja, und ich sagte es gerade, viele Top-Spieler, die haben auch gerade in den letzten Wochen ist so ein bisschen ruhiger angegangen, gerade jetzt in dieser Woche noch mal ein bisschen ausgesetzt vielleicht auch. Wer das ja nicht gemacht hat, die ganzen letzten Wochen schon, war Alexander Zverev. Ich glaube, über den müssen wir dann auch in dieser Woche doch noch mal ein Wort verlieren. Hat jetzt in Acapulco gespielt, ein Turnier, das er selber schon gewonnen hat, wo er sich dadurch, denke ich mal, auch automatisch ein bisschen wohler fühlt als vielleicht bei dem einen oder anderen Event. Ja, aber es hat in dieser Woche auch wieder nicht gereicht. Und gerade wenn wir jetzt so ein bisschen Bilanz ziehen, was die letzten Wochen angeht, auch mit den beiden Turnieren in Rio und Buenos Aires, diesem Golden Swing, den er zum ersten Mal gespielt hat, da muss man sagen, ja, so ganz das, was er sich an Ergebnissen erhofft hat, war es wahrscheinlich nicht, denn es ging erneut nicht ganz so weit.
Nee, ging's nicht. Und wer Alexander Zverev kennt, weiß, glaube ich, dass er den Anspruch hat, jedes Turnier, das er spielt, auch zu gewinnen. Was ja okay ist, ne? Er muss ja irgendwie vorwärts kommen. Und das hat jetzt im Golden Swing in Südamerika mal so gar nicht funktioniert. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich habe kein einziges Match gesehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht aus erster Hand beurteilen, woran es gelegen hat. Und ob sich das jetzt vielleicht, wenn er nach Miami und Indian Wells kommt, bessert. Weil auch für ihn ist das ja so eine Sache. Ne? Du musst dich ja auch irgendwie an die Bedingungen vor Ort gewöhnen. Gerade wenn, gut, in Acapulco nicht, das hat er schon gespielt, aber die anderen Turniere, da kannte er die Bedingungen ja nicht. Aber es ist trotzdem für ihn, glaube ich, nicht nach Wunsch verlaufen. Definitiv nicht. Aber woran es jetzt präzise lag, da fehlt mir tatsächlich das Wissen, weil ich es nicht gesehen habe. Ob er da irgendwie, weiß ich nicht, mal wieder seinen Aufschlag verloren hat oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich hatte jetzt unter der Woche, ich weiß gar nicht, wo das war, schon irgendwo gelesen, steckt Alexander Zverev jetzt in der Krise? Also gerade was die Sandplatzturniere in Südamerika angeht, da hatten wir in der letzten Woche ja auch schon drüber gesprochen, ne? Da sind die Belege ein bisschen anders. Da spielst du dann gegen Südamerikaner, die natürlich auch nochmal anders motiviert sind, einfach dadurch, weil ja das Publikum natürlich auch viel mehr hinter ihnen steht. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein Fakt, der ja da definitiv mit reinspielt. Ich finde auch Acapulco muss man vielleicht davon noch mal so ein bisschen getrennt betrachten, denn erstmal ist das ein anderer Belag. Es geht da wieder auf Hartplatz. Ich sagte es gerade, er hat das Turnier auch schon mal gewonnen. Das heißt, er kennt da die Bedingungen besser für sich. Ja, nun muss man ja auch sagen, die Niederlage gegen Lerner Teen, die war jetzt natürlich auch dahingehend überraschend, da er nun diesmal gegen einen Gegner verloren hat, wo man jetzt vielleicht auch nicht einfach herleiten konnte, Henrike. Naja, also da hat er jetzt irgendwie einen Gegner gehabt, der ist auf dem Untergrund besonders gut oder der hatte das Publikum hinter sich, sondern am Ende muss man dann doch zumindest hier das Fazit ziehen. Er hat gegen einen Spieler verloren, der aktuell auf Rang 83 liegt, der deutlich weniger Erfahrung hat als er auf Platz 19. Und da würde ich dann aber schon sagen, naja, das führt jetzt nicht automatisch zur Krise, weil dafür spielt er dann zu stabil, sondern das ist vielleicht auch einfach echt mal ein fetter Ausrutscher gewesen. Ich glaube, so können wir da verbleiben.
Ja, und man muss eins bei Lerner Teen sagen, der ist jetzt auch kein komplett unbeschriebenes Blatt. Der steht vielleicht eher nur auf 83, aber ich erinnere mal zart an die Australian Open, wo er Medvedev in 5 Sätzen mit sehr vielen Tiebreaks rausgenommen hat und ist danach dann immerhin noch, das war die zweite Runde, und ist dann bis immerhin noch bis in die vierte Runde geschafft hat, wo er dann einfach auch platt war, weil er vorher nämlich noch durch die Qualifikation ist. Also man muss sagen, Thien ist schon jemand, der durchaus die großen Bühnen spielen kann. Und auch in Acapulco hat er sich ja durch die Qualifikation gespielt und hat davor, vor Zverev, gegen Cameron Norrie gewonnen. Der ist jetzt auch nicht besonders gut drauf, zugegeben. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde Thien nur so, weiß ich nicht, gegen 100 Top 120 Spieler gewinnen und dann hat er jetzt mal einen gefangen mit Zverev. Ich finde, das muss man schon so ein bisschen einordnen, aber in Panik würde ich jetzt auch noch nicht verfallen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob es so klug war für Alexander Zverev, diesen Golden Swing mitzumachen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Er sagte, er wollte das mal erleben. Und vielleicht ist es auch genau das gewesen, dass er jetzt gesagt hat, Haken dran und gut, jetzt habe ich es mal mitgemacht. Aber ja, ich denke, man müsste sich anfangen, Sorgen zu machen, wenn das jetzt auch in Indian Wells oder allerspätestens Miami so sein wird. Indian Wells lag Zverev, glaube ich, noch nie so ganz zu 1000%. Aber ja, es kann dir mal passieren, ne? Und ich meine, man kann drüber diskutieren, aber lieber spielend raus als mit einer Dopingstrafe raus. Ich weiß es nicht, um das jetzt mal ein bisschen plakativ zu formulieren. Insofern muss man da mal schauen. Dafür haben wir ja zwei andere Spieler in Acapulco die Kurve gekriegt. Dafür haben wir jetzt mal ein spannendes Finale.
Ja, da kann man, glaube ich, sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Denn wir sprechen beim Turnier in Acapulco über einen 500er. Und wir haben jetzt ein Finale, gut, mit zwei Spielern, die jetzt gar nicht weit hinten platziert sind. Thomas Machak und Alejandro Davidovic Fokina. Und Henrique, wir haben gerade im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Beide Spieler sind noch ohne Titel auf der ATP-Tour. Machak hat im letzten Jahr schon mal ein Finale gespielt. Davidovic Fokina war, ich glaube, vor 3 Jahren in Monte Carlo, beim Masters sogar auch schon mal im Finale, hat dort gegen Tsitsipas verloren, meine ich mich zu erinnern, hat dann auch noch mal ein weiteres Finale gespielt. Aber dass gerade ihm eigentlich noch der Titel fehlt auf der ATP-Tour, das verwundert dann doch so ein bisschen. Denn Davidovic Fokina ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Spieler, der sich so in den Mittelpunkt spielt bei Turnieren, aber ja doch eigentlich jetzt seit einigen Jahren mit einer gewissen Solidität überzeugt.
Ja, also der ist auch im Tippspiel für die ersten Runden ein gern genommener Tipp, weil man normalerweise weiß, irgendwie, weiß ich nicht, die ersten drei kommt da schon. Und ich hätte jetzt auch tatsächlich angenommen, dass Davidovic Fokina irgendwo mal so ein 250er mitgenommen hat, dass er jetzt die ganz großen Tore nicht schießt oder noch nicht geschossen hat. Damit hätte ich gerechnet, aber so gar kein Turnier. Aber da siehst du mal, ich habe es eben auch im Vorgespräch gesagt, der ist so ein bisschen der Next David Ferrer, unglaublich harter Arbeiter, macht ganz viel, aber für die richtig großen Dinge reicht es nicht, wobei man jetzt zur Fairness von David Ferrer sagen muss, dass der ein bisschen mehr gewonnen hat. Aber es war schon interessant. Ich hätte auch damit festgerechnet, als wir gesagt haben, ach guck mal, Finale, wie sieht es denn aus, dass da mal so ein 250er dabei war. Aber zeigt sich auch wieder, dass es gar nicht so leicht ist, auf der ATP-Turnier selbst ein 250er zu gewinnen.
Ja, absolut. Und was gerade bei Davidovic Fokina halt auch auffällt, wenn man sich so seine Bilanz auch bei den Grand Slams jetzt mal ansieht. Also ja, er war schon mal 2021 in einem Viertelfinale bei den French Open. Das war aber auch sein bestes Ergebnis. Australian Open zum Beispiel jetzt Achtelfinale erreicht im Januar. Das war dort sein bestes Ergebnis. Und bis auf zwei weitere Achtelfinals bei den US Open muss man dann schon bei ihm auch sagen, also weiter als Runde 3, meistens sogar auch eher Runde 2, geht es halt in der Regel nicht. Und er hat jetzt in den letzten 4 Jahren, also von 21 bis 24, halt auch nur 2 Grand Slams verpasst. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ja er irgendwie eine längere Verletzungszeit hatte. Ich sehe gerade, ich gucke gerade nebenbei sogar nochmal nach, 2020 zum Beispiel auch, wenn man das mit reinnimmt, Wimbledon zwar nicht gespielt, aber US Open Achtelfinale, French Open zweite Runde, Australian Open zweite Runde. Er ist halt wirklich so einer von denen, wo du weißt, okay, der ist halt irgendwie gut genug, bei ordentlicher Auslosung seine erste Runde zu gewinnen. Aber so dieser richtig nächste Schritt, dass es mal so nachhaltig dann auch in der Weltrangliste mal nach vorne geht, ja, der bleibt bei ihm bisher dann doch sehr aus. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, zu dem, was ich gerade eingangs sagte, ne? Also man weiß, er ist irgendwie so da, aber so richtig auf dem Schirm hat man ihm am Ende doch eigentlich nie.
Ja, nun muss man sagen, dass er ähnlich wie einen anderen Spieler, über den wir heute noch sprechen wollten, wenn ich mich richtig erinnere, in jüngster Vergangenheit auch mal so einen Hänger hatte, wo er zwischendrin sehr viel verloren hat, was er sonst nicht verliert. Ich glaube, da hat er sich auch so ein bisschen rausgearbeitet. Und da muss man jetzt einfach schauen. Aber da sieht man mal wieder, wie sehr so ein flashiges Spiel oder diese Endlos-Matches, weil ich glaube, als Spieler, wenn du gegen einen Davi Foki antrittst, dann weißt du, ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen länger hier. Dann siehst du mal, wie sowas auch so ein bisschen das Ergebnis überschatten kann. Das ist ja auch bei anderen Spielern so, die irgendwie sehr in Erinnerung bleiben aufgrund der Art, wie sie spielen und wie sie sind, was sich dann aber nicht unbedingt in Ergebnissen spiegelt.
Ja, da hast du recht. Und vielleicht können wir da sogar den Schnitt machen und zum nächsten Spieler kommen, denn ich denke mal, dass du Denis Schapovalov angesprochen hast.
Ja, ich dachte, ich nehme die Kurve mal, wenn sie sich anbietet.
Genau, das können wir gerne machen. Ja, Denis Schapovalov zuletzt auch wieder gut aufgespielt in Acapulco, jetzt an Davidovic Fokina gescheitert im Halbfinale, aber davor insgesamt 8 Siege in Folge feiern können, hat in Dallas das Turnier gewonnen, sein größter Erfolg, 500er. Und nun hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt zuletzt, ja, es geht wieder bergauf, aber ich habe mir sogar noch mal seine Bilanz jetzt zuletzt angeguckt, beziehungsweise seine letzten Wochen, also das Jahr 2024, das war eigentlich ja wirklich komplett zum Vergessen für ihn. Trotzdem steht am Ende sogar eine positive Bilanz für das Jahr, das glaubt man gar nicht mal unbedingt, denn was dafür gesorgt hat, war sicherlich der Titelgewinn schon im November, nämlich in Belgrad. Da hat er das 250er gewonnen als Qualifikant. Und ja, man kann, glaube ich, sogar sagen, wenn man das nämlich mal so ein bisschen mit reinzieht, dass eigentlich seit November die Form aufsteigend ist. Bei den Australian Open, Zweitrundenniederlage in 3 Sätzen gegen Musetti, würde ich sagen, kann passieren. Er doch aber jetzt eigentlich endgültig bewiesen hat, auch wieder mit der Rückkehr jetzt in die Top 30, dass ja die Formkurve jetzt wirklich alle mal nach oben zeigt.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich schaue mir auch gerade mal den Verlauf bei Schapovalov an. Und ja, also man merkt so, dass es bei ihm so ab den French Open langsam wieder aufwärts geht. Mit der Qualität der Spiele, hat dann auch zum Beispiel im Davis Cup seine 3 Matches gewonnen und dann ja spätestens ab dem Titelgewinn von Belgrad im November geht es dann auch wieder hoch und da gehört er ja eigentlich auch hin, ne? Also ich finde, Denis Schapovalov spielt doch zu gut und ist doch zu ein besonderer Spieler, um da irgendwie nie wieder hochzukommen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt eine Weile nichts mehr von ihm gesehen, also kein Match mehr gesehen, sodass ich jetzt auch nicht weiß, spielt er jetzt irgendwie anders als vorher oder nicht. Ich finde immer nur das, was ich von Schapovalov mich erinnere, ist, dass er oft ja ein bisschen wie ein Davidovic Fokina sehr flashig gespielt hat, sehr energiereich, aber nicht immer klug. Und vielleicht hat er das jetzt auch mal irgendwie angepasst oder ändern können, dass er da irgendwie ein bisschen mehr Kraft spart oder so. Das weiß ich nicht. Aber das ist immer so ein bisschen das, woran ich mich erinnere, dass irgendwie ich immer gedacht habe, Schapovalov lässt zu viel Energie liegen für das, was er rauskriegt. Und könnte natürlich sein, dass das anders ist oder dass er sich auf eine andere Art und Weise wiedergefunden hat. Aber ich denke, dass es die Freunde der einhändigen Rückhand auf jeden Fall freuen wird, dass da jetzt einer doch wieder länger in den Turnieren bleibt, damit man das genießen kann.
Ja, was dieses Kraftspann angeht, das war jetzt gerade auch das Match gegen Davidovic vor China. Da kann man mal sagen, ging das so ein bisschen in die andere Richtung bei ihm. Also man muss dazu sagen, in dem Match haben.
Das ist halt die Fähigkeit von Davidovich Fokina, ne? Der kann die Dinger ziehen wie Kaugummi.
Ja, aber Schapovalov in gewisser Weise ja auch. Und
Stimmt, ja.
dementsprechend hat sich das irgendwie abgezeichnet. Ich hatte eben noch mal durchgezählt heute Morgen. Also insgesamt gab es da irgendwie 8 Breaks. Ja? In beiden Sätzen halt jeweils
Ist ja
zwei
wie
für beide.
Frauentennis.
Ja, das würden böse Zungen sagen, genau. Wenn man jetzt ganz böse sein will, weil das habe ich dann nämlich, ich hatte das Ende des Matches nämlich auch noch gesehen, habe ich dann im zweiten Satz gedacht, so, naja, der Tiebreak, war im ersten Satz auch schon ein Tiebreak, den Schapovalov deutlich verloren hat. Das wäre jetzt ja eigentlich so dieses typische Ding, dass es im dritten Satz geht über einen Tiebreak, weil Schapovalov das irgendwie, weiß ich nicht, mit 11-9 oder so zieht. Und naja, es war dann aber halt ein bisschen anders, weil Schapovalov, würde ich jetzt mal sagen, hat halt im zweiten Satz im Tiebreak das Ding auch so ein bisschen weggeworfen. Und da habe ich noch gedacht, so, naja, wenn man ihn das jetzt böse auslegen will, ist das genau der Punkt. Jetzt spart er mal ein paar Kräfte. Aber ja, das ist natürlich eine sehr zynische Sicht auf das Ganze.
Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr gehabt, hat sich gedacht, boah, nee, dritten Satz heute nicht mehr.
Brauchen wir mal Pause. Aber würde ich ihm auch keinen Vorwurf draus machen. Also, weil er hat in den letzten Wochen echt sehr, sehr solide und gut gespielt. Von daher, ich glaube.
Ja, das ist jetzt auch, glaube ich, jeder hat es gemerkt von uns, so ein bisschen rumschäkern. Und wer weiß, wie es Schapowalows Magen ging. Also Gerüchten zufolge war das ja in Mexiko so eine Sache. Vielleicht hat er auch gedacht, boah, nee, ich mag nicht mehr.
Ja, das kann natürlich sein. Das soll ja kulinarisch da ja angeblich alles nicht so gut gewesen sein. Wobei, Henrike, ich weiß, dass du ja da vielleicht sogar andere Möglichkeiten siehst, warum es der einen oder anderen Person nicht so gut ging.
Oh, das weiß ich nicht. Also ich meine, Rüd hat zurückgezogen, Magenprobleme. Paul hat zurückgezogen, Magenprobleme. Rune ist zwar angetreten, musste aber aufgeben nach 0-3. Hat dann auch gesagt, Lebensmittelvergiftung. Ben Rothenberg, Sportjournalist, war scheinbar auch vor Ort und meinte, ihm ging es auch nicht gut. Also das wäre jetzt schon sehr großer Zufall. Dass das jetzt bei allen so ist, aber ich glaube nicht, dass es jeden Spieler betrifft. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht haben die alle dieselbe Suppe gegessen oder so, I don't know. Oder haben sich im selben Restaurant getroffen, wer weiß das schon. Aber es war schon interessant zu sehen, weil damit ist Acapulco ja schon so ein bisschen, sind schon ein bisschen die Namen fliegen gegangen.
Absolut, ja, das stimmt. Das führt natürlich auch so ein bisschen mit dazu, dass wir jetzt entsprechend das Finalduell da haben. Aber ja, ich wollte dich eigentlich in die Richtung drängen, was du vorhin nämlich noch gesagt hast, dass sie am Ende wahrscheinlich alle nur zu viel Tequila getrunken haben.
Ach so, ja. Das kann auch sein, weil ich habe mich gerade gefragt, es sind ja irgendwie nur die Top-Leute richtig rausgeflogen. Da habe ich mich jetzt gefragt, ob die dann vielleicht bei dem Turnier irgendwie was anderes kriegen zu
Wir waren bei der
essen,
Players Party vielleicht zu lange.
als die anderen nur, ich sag mal, zweitrangigen Spieler. Und vielleicht gab es ja den guten Tequila und der war vielleicht, haben sie da dann doch. Am Ende, es ist immer das verdammte letzte Glas, ne?
Absolut, das stimmt. Ja. So ist es immer, das kennen wir selbst. Ja, Enrique, dann kommen wir vielleicht nochmal auch zur WTA-Tour. Auch dort wird in dieser Woche gespielt. Und ich muss sagen, ich habe aktuell so ein bisschen, also jetzt gerade heute Morgen, wir nehmen am Samstagvormittag auf, den Blick auf das Turnier in Mérida in Mexiko gehabt. Ist die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán, wie ich heute Morgen gelernt habe. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen hatte, dass Paula Badosa dort verletzungsbedingt aufgegeben hat im Viertelfinale, hatte Rückenprobleme. Und habe mir da mal so ein bisschen das Draw angeguckt. Und habe dann nämlich jetzt gesehen, dass im Halbfinale Emma Navarro, die an 1 gesetzt ist, aufschlägt gegen Avanesyan, die in den Top 50 immer noch steht. Aber das zweite Halbfinale zwischen Arango und Saville von 2 Spielerinnen bestritten wird, die nicht mal in den Top 100 stehen. Nun denken vielleicht viele, naja, wieso thematisiert er das? Weil dieses Turnier in Merida, das gibt es ja jetzt erst auch zum dritten Mal, muss man dazu sagen. Das kann ja gar nicht so hoch in der Kategorie sein. Aber es ist seit diesem Jahr dann doch ein 500er-Turnier. Und wir hatten uns eben auch schon mal so ein bisschen zusammen den Draw angeguckt. Kann man sich die Frage stellen, ist das einem 500er-Turnier würdig? Oder meckern wir da vielleicht auch zu schnell und vergessen vielleicht, dass es dem einen oder anderen Turnier gerade bei so 500ern auch mal so geht?
Ja gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man es macht oder wie man es sieht. Es wird immer je Kategorie, glaube ich, Turniere geben, wo man sagt, sind die Kategorie wert? Also sowohl nach oben als auch nach unten. Ne, so ein 250er könnte das nicht eher ein 500er sein vom Prinzip her oder ein 500er, vielleicht lieber ein 250er. Klar, die kann man immer machen und da wird es sicherlich auch Kandidaten geben, wo das dann über die Distanz absolut zutrifft. Ich muss sagen, das ATP-Turnier in Hamburg, was mir ja wirklich am Herzen liegt, hatte auch über Jahre Draws, wo man sich fragen kann, ist das immer 500er würdig, wenn man jetzt sagt, man will da einen gewissen Schnitt haben. Hier in Merida, jetzt wenn ich so eine Weile drüber nachdenke, ist es natürlich auch die Frage, wie viele Leute wollen da nach Mexiko reisen, ne? Also zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen, weil gerade wenn du eine Top-Spielerin bist, musst du danach dann wieder zurück in die USA. Weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendwie dazu beiträgt, dass vielleicht sagen, okay, manche sagen, okay, ich trainiere jetzt lieber schon in Indian Wells irgendwie für das große Turnier dort. Also die diese Woche im Prinzip nutzen, um sich vorzubereiten und dann eben nicht spielen wollen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss man jetzt mal über die Zeit gucken. Also die dritte Ausgabe, ehrlich gesagt, für eine dritte Ausgabe ist es dann eigentlich auch schon wieder nicht so ganz schlecht. Und ich glaube, die Turniere in Mexiko haben einen Vorteil. Die sind recht beliebt, weil die Stimmung eigentlich immer ziemlich gut ist. Also das ist etwas, was ich immer wieder erlebe und auch immer wieder so in Nachrichten gespiegelt bekomme, dass die Spielerinnen und Spieler, die in Mexiko sind, von der Stimmung und der Atmosphäre sehr begeistert sind, weil die Mexikaner halt da dann auch auftauchen und sich das angucken und begeistert sind. Und vielleicht gibt sich das dann über die Zeit auch, ne? Aber ja, man kann natürlich die Diskussion aufmachen und sagen, ist es das wert? Allerdings muss man dann auch gucken, man muss ja auch genügend 500er bereitstellen. Ne? Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, dass man sagt, oh verdammt, welches nehme ich denn jetzt?
Ja, also da sind wir ja beim Punkt so ein bisschen, weil die WTA ja jetzt in den letzten Jahren so eine Politik gefahren hat, wir werten ganz viele Turniere auf, das wären irgendwie 500 da, damit wir irgendwie mehr Preisgelder haben und ja, mehr Punkte vergeben können. Und das hat man ja so ein bisschen dann auch als Entwicklung fürs Damentennis gesehen. Da kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, weil am Ende hilft es der gesamten Breite wahrscheinlich am ehesten, wenn es einfach mehr Turniere gibt. Aber klar, das ist wahrscheinlich noch schwieriger, als zu sagen, wir werten jetzt mit bestimmten Sponsorengeldern, die vielleicht dann auch über einen Verband kommen, irgendwie Turniere auf. Aber wir können ja auch so ein bisschen den Vergleich sogar zur ATP ziehen. Also, weil da haben wir die Diskussion ja auch ähnlich. Wenn man jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr so ein Turnier nimmt, ne? Dallas zum Beispiel wurde aufgewertet, wo Shapovalov gewonnen hat. München jetzt in diesem Jahr wird ja auch zum 500er werden. Da gibt es ja auch immer so ein bisschen die Kritik, gerade auch, was du meintest, wie die so im Kalender liegen, was so in der Woche drauf folgt. Ein ganz krasses Beispiel ist natürlich Hamburg, Roten Baum. Hattest du ja auch im Vorgespräch schon erwähnt, wo es ja immer diese Diskussion gab, ja, gerade so nach Wimbledon nochmal auf Sand, obwohl sich alle irgendwie auf Hardcourt orientieren, ist das eines 500 das überhaupt würdig? Und auch da hatten wir teilweise ja in gewissen Jahren in den Halbfinals oder im Endspiel oder auch Sieger, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt für ein 500er-Turnier so im Schnitt in Frage kommen, aber die natürlich auch ihre Berechtigung hatten, wo die Stimmung trotzdem gut war, das Turnier gut angenommen wurde. Und ich glaube, Enrique, damit hast du dann auch so einen Punkt. Wahrscheinlich, ja, urteilen wir da auch ein bisschen zu schnell ab. Und
naja, und ich glaube, da denke ich gerade drüber nach, weil du es auch gesagt hast, ne? Man muss natürlich genug Turniere bereitstellen, dass hoffentlich, dass das natürlich auf der Tour oder auf den Touren nicht immer so klappt. Aber sagen wir mal, das sei jetzt das idealisierte Ziel, dass man natürlich auch genug Turniere bereitstellen muss, dass alle davon leben können. Und es wird halt am Ende nur einer oder eine die Krone mit nach Hause nehmen. Aber alle anderen braucht es ja auch für so ein Turnier. Und auch die müssen ja von dieser ganzen Reiserei und all sowas leben können. Und wenn du finanziell in der Lage bist, solche Turniere zu basteln, weil es Leute gibt, die sie veranstalten und auch willens sind, das Geld zu investieren, weil wenn so ein Turnier veranstaltet wird und eine bestimmte Kategorie bekommt, muss es ja auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und das unter anderem sind das ja auch finanzielle Voraussetzungen, also was am Ende an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet wird. Insofern, wenn man das natürlich aus diesem Standpunkt betrachtet, ist es natürlich für die Breite der Spielerinnen und Spieler toll, dass es da so ein Turnier gibt, weil wenn du in einem 500er in Runde 2 kommst oder in einem 250er in Runde 2, macht das halt schon für dich einen Punktunterschied und auch einen Geldunterschied, ne? Und da muss man natürlich schauen, wie das global läuft mit den Kategorien. Da war die WTA ja schon immer ein bisschen unsauberer und hat das jetzt in ihren Kategorienbezeichnungen an die ATP angeglichen, aber nicht unbedingt punktemäßig. Also es kann ja auch durchaus sein, dass du da, ich glaube, falls sie es nicht inzwischen korrigiert haben, aber am Anfang hatten die ja noch etwas komische Punktzahlen für die Turniere. Aber ich glaube, dass sowieso die großen Geldtöpfe und die großen Punkttöpfe eh nach wie vor bei den bekannten Turnieren gewonnen werden. Ich meine, man sieht es jetzt an Alexander Zverev. Ziehe ich das mal heran. Entschuldigung, dass ich jetzt diese Schleife ziehe. Aber Alexander Zverev hat zurzeit rechnerisch die Chance, die Nummer 1 zu werden, weil Jannik Sinner aufgrund der Dopingsperre nicht antreten darf. Dazu muss Alexander Zverev eine ganze Menge Punkte noch holen und hat jetzt in seiner Golden Swing Reise, nicht viel dazu beigetragen, näher an Jannik Sinner ranzukommen. Aber er hätte es auch gar nicht schaffen können, weil du da auch, selbst wenn er jetzt alle drei Turniere gewonnen hat, wäre er da substanziell gar nicht so weit rangekommen. Wenn er wirklich große Schritte auf Jannik Sinner zumachen will, dann muss er die großen Turniere gewinnen. Und da habe ich auch gedacht, ja, Kleinvieh macht auch Mist, aber eben auch nicht genug Mist irgendwie. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, weil das haben wir selber mal immer thematisiert, das ist aber schon ein paar Jahre her, Andrei Rublev, ja, der irgendwie in relativ kurzer Zeit mal 4-500er gewonnen hat, dadurch 2000 Punkte hatte und man sich dachte, ja Junge, mach's dir doch einfach, das kannst du doch in 7 Matches auch gewinnen mit einem Grand-Slam-Sieg. Aber am Ende sind es natürlich dieselben Punkte und sie wirken sich in der Weltrangliste genauso aus. Und das hat ja auch durchaus seine Berechtigung, da hast du recht.
Ja, wahrscheinlich muss man das eher so betrachten, dass das letzten Endes natürlich auch irgendwie eine Arbeitsplattform für Leute ist und nicht alles davon, ja, der große Wurf ist. Ich meine, wenn man sich die WTA anschaut, dann hat ja zumindest letztes Jahr das System funktioniert, weil die WTA hat ja jetzt hier so ein großes Rebranding, was auch immer, wie man es nennen will, gemacht. Und obwohl ich davon ein bisschen ja, underwhelmed war, muss man mal sagen, fand ich interessant, dass in der begleitenden Pressemeldung stand, dass sie 2024 eine 15-prozentige Steigerung in den Besucherzahlen bei den Turnieren vor Ort hatten, einen Anstieg von 25% an Followern auf den Social-Media-Kanälen und das zusammengenommen die Global Audience, also die weltweite Zuschauerschaft, wie auch immer, um 10% gestiegen sind über das Jahr und die jetzt eine Rekordsumme von 1,1 Milliarden, ich denke mal US-Dollar, steht hier nicht, über TV- und Streaming-Plattformen gemacht haben, also an Umsatz. Insofern muss ja irgendwas funktioniert haben letztes Jahr.
Absolut, das stimmt, ja. Das so recht. Und das sind ja an sich Zahlen, ja, wo man sich eigentlich auch drüber freuen kann, weil man ja sieht daran, dass der Markt fürs Damentennis dann doch, ja, gut wächst. Was ja, ja, der ein oder andere dann doch immer mal gerne ein bisschen in Zweifel zieht. Henrike, hast du aus der Woche sonst noch eine Geschichte für uns?
Haben wir noch eine Geschichte? Angelique Kerber ist Sportdirektorin in Bad Homburg geworden, was ja zu erwarten war. Und aber ansonsten, so richtig passiert ist nichts. Ist halt mehr so ein Knibbelskram.
Ich muss sagen, ich fand den Begriff Sportdirektorin etwas verwirrend, weil sonst kennt man aus dem Tennis eigentlich ja nur Turnierdirektorin. Und ich dachte nämlich zuerst, sie ist jetzt Managerin da irgendwie der hiesigen Fußballmannschaft oder so. Scheint aber nicht so zu sein. Es geht definitiv ums Tennisturnier, wie ich dann gelesen habe.
Ja, ich meine, Rasen ist Rasen, ne?
Stimmt, auch wieder, ja.
Wenn du da 11 Männers draufstellst.
Wissen wir, was die machen werden.
Gib ihnen einen Ball und wir wissen, was passiert. Ja, vielleicht, wer weiß das schon. Also ich meine, das war ja von Anfang an so. Ich meine, vorher war ihr ehemaliger Manager Joscha Thron hat da, glaube ich, vorher den Turniersport oder wie man immer es jetzt bezeichnen will, Direktor gegeben. Und ich glaube, es war klar, dass sie, sobald sie ihre aktive Karriere beendet hat, da übernimmt. Angelique Kerber wird ja jetzt auch zum zweiten Mal Mutti, hat sie ja irgendwie auch kundgetan. Insofern ist das wahrscheinlich der normale Gang und ja, man muss einfach mal gucken. Ich weiß ja nicht, was ihre Aufgaben da sind. Ob das mehr so ein, die anderen Spielerinnen bespaßen ist und da irgendwie für gute Stimmung sorgen, was ja wichtig ist. Oder ob das auch tatsächlich so richtig strategische Teile beinhaltet. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, so genau wurde das nicht benannt.
Nee, richtig. Das wurde
es ist doch
nicht mehr
schön
benannt. Aber wir sind gespannt, wie präsent sie dann auch beim Turnier sein wird. Denn ich denke mal, dass man natürlich auch ein bisschen, das sagtest du gerade, das wurde damals ja sogar auch schon kommuniziert, als sie noch aktiv in Bad Homburg gespielt hat bei den ersten Ausgaben, dass sie durchaus bei dem Turnier auch nach ihrer Karriere eine tragende Rolle bekommen wird und natürlich auch dann so ein bisschen damit das Gesicht des Turniers sein soll. Das ist ja ganz klar.
Ja, und ich denke, es ist auch schön, weil ich meine, mit dem WTA-Turnier in Stuttgart und auch jetzt dem Turnier in Bad Homburg und auch in Berlin haben wir in Deutschland ja zumindest auf Damenseite auch wirklich drei sehr feine Turniere mit einer hohen Qualität. Und das lockt natürlich dann auch die Top-Leute an. Insofern ist das sicherlich für den Tennisstandort Deutschland auch nicht schlecht.
Richtig. Und Tennisstandort Deutschland, das ist ein Stichwort. Denn ja, wenn ihr euren Standpunkt vielleicht uns noch kundtun möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de oder macht das über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den einschlägigen Plattformen unter dem Begriff Tennisproleten. Sonst würde ich sagen, Henrike, machen wir für die Woche hier zu. Es geht ja tagtäglich weiter und ich denke mal, dass wir in der kommenden Woche dann auch wieder ganz automatisch die ein oder andere Geschichte, ja, den ein oder anderen Punkt aufgreifen werden hier und das Ganze dann diskutieren. Bis dahin wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit dem Tennissport und all dem, was ihr sonst so macht. Wenn euch der Podcast gefällt, dann ja, gibt es natürlich gerne weiter an euer Umfeld, empfiehlt uns, schreibt uns natürlich auch immer gerne Feedback, auch wenn es vielleicht nicht ganz so positive Kritik mal gibt, gerne her damit. Sonst bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.